Kinderkacke?
Kinderkacke?
Kinderkacke.
Kinderkacke.
Herzlich willkommen zu Kinderkacke, einem ganz normalen Elternpodcast von BuzzFeed Deutschland. Ich bin Anna Arijanian, ich bin Redakteurin bei BuzzFeed Deutschland. Das ist tatsächlich unsere erste Folge und ich habe hier jemand ganz Besonderen zu Gast. Und das ist Ninia. Ninia Lagrande nennt sie sich. Willkommen.
Hallo.
Du heißt in Wahrheit gar nicht Lagrande mit Nachnamen?
Nein.
Nein.
Das ist immer ganz witzig, wenn ich sage, ich bin Ninia Lagrande oder ich werde so angekündigt oder so. Dann kommen die Leute zu mir und sagen, ist das eigentlich dein echter Name? Und dann denke ich, und dann denke ich so, ja, Lagrande, nein, weil man muss vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ich bin 1,39 Meter groß, also es hat schon irgendwie auch so seinen Witz, dass ich so heiße. Und dann sagen die Leute, ach so, nee, du heißt gar nicht Ninia, wie heißt du denn? Und dann denke ich, ach so, ich dachte, du meinst den anderen Teil vom Namen. Und dann denken die halt oft, Ninia ist falsch, das ist aber richtig, ist mein richtiger Vorname und Binias ist mein richtiger Nachname.
Herzlich willkommen. Ich stelle dich noch mal ganz kurz vor und du musst mich einfach korrigieren, wenn ich falsch liege bei irgendwas. Du bist Autorin, du bist Slam-Poetin, du bist Moderatorin und du bist Bloggerin. Soweit so richtig. Du kommst aus Hannover, lebst dort auch, arbeitest dort auch und du hast einen kleinen Sohn mittlerweile.
Genau.
Genau. Und da das hier ein Elternpodcast ist, reden wir tatsächlich jetzt größtenteils über dich als Mutter, dich als Elternteil, vielleicht auch ein bisschen über deinen kleinen Sohn. Wann hast du aufgehört zu wachsen?
Ich war schon immer kleiner als die anderen.
Okay.
Also das, ich war bei der Geburt, glaube ich, 38 Zentimeter oder so groß und ich war halt kein Frühchen, im Gegenteil. Ich war ein bisschen zu spät dran und ja, und dann vorher, also ich meine, das ist jetzt fast 35 Jahre her und da waren natürlich auch die medizinischen Erkenntnisse ganz anders als heute und die haben meinen Eltern super viel Angst gemacht, weil es auch, man konnte damals mit den Ultraschallgeräten noch nicht die komplette Größe des Kindes erfassen, sondern hat anhand des Kopfumfangs auf den Rest des Körpers geschlossen. Und weil ich einen relativ großen Kopf hatte, haben die dann immer gesagt, das Kind wird riesig, weil mein Vater auch 1,93 groß ist. Ne?
Okay.
Das wird riesig, es wird ein riesiges Kind und auf einmal hieß es, nee, vielleicht doch nicht. So, und vielleicht hat es einfach nur einen Wasserkopf und so. Und ich hatte halt alles davon nicht. Ich war einfach nur klein.
Okay.
Und dann, ja, dann war ich halt, es gibt auch so witzige Leute, die dann irgendwie sagen, ja, warst du eigentlich schon immer so klein? Und ich denke, nein, ich war mal, als ich 5 war, 2,06 Meter groß und dann, dann bin ich durch eine seltene Krankheit wieder kleiner geworden. War dann schon immer kleiner, also bei der Einschulung auch 96 Zentimeter.
Mhm.
Das ist natürlich, also unter Kleinwüchsigen gehöre ich zu den Größeren.
Mhm.
Ne? Und man muss vielleicht auch dazu sagen, dass an sich, wenn jemand sagt, ich bin kleinwüchsig oder dieser Begriff, der beschreibt keine Diagnose oder keine Krankheit oder was auch immer, sondern kleinwüchsig ist man offiziell in Deutschland, wenn man unter 1,65 Meter groß ist, glaube ich.
Das heißt, theoretisch wäre ich dann auch kleinwüchsig.
Vielleicht, ja.
Ich bin nämlich,
ich glaube, 1,65 oder 1,60 irgendwo, ich bin mir nicht... Ist das die Grenze? Bin mir nicht sicher. Jetzt setze ich wahrscheinlich Quatsch und dann kriege ich ganz viel Post von Leuten, dass ich selber nicht weiß, wo die Grenze ist, aber ich weiß es leider nicht genau. Aber ich will nur sagen, dass grundsätzlich dieser Begriff jetzt nicht keine bestimmte Krankheit oder irgendwas beschreibt, sondern es gibt super viele Formen des Kleinwuchses. Was häufig vorkommt, was man öfter sieht, ist die sogenannte Achondroplasie. Da haben dann Leute vielleicht ein bisschen einen größeren Kopf oder ein bisschen kürzere Gliedmaßen. Das heißt aber auch, dass es einfach im Laufe des Lebens bestimmte Sachen eher auftreten können. Verformungen der Wirbelsäule, was weiß ich nicht alles. Und deswegen hat man mich eben damals sehr oft untersucht, weil man halt rausfinden wollte, welche Diagnose ich habe. Und das hat man nicht rausgefunden. Und es gibt eben auch Launen der Natur, wo Leute einfach extrem viel kleiner sind als andere und man aber halt nicht weiß, warum. Es kann auch sein, dass bei meinen Ahnen irgendjemand mal auch so klein war und sich das weitergetragen hat und jetzt bei mir halt wieder zum Vorschein gekommen ist oder so, ne? Mhm. Genau, und deswegen war ich halt immer kleiner und das war halt immer so. Genau. Also ich habe nicht irgendwann aufgehört zu wachsen. Es wurde dann auch immer, es gibt dann so Methoden zu gucken, wie groß wird eine Person. Das kann man anhand der Handknochen zum Beispiel sehen und anhand von Genuntersuchungen und so weiter. Meine Eltern haben dann aber irgendwann auch gesagt, es reicht jetzt. Die wollten mir auch keine Wachstumshormone spritzen lassen, weil sie eben nicht wussten, woran es liegt. Ja. Und dann hieß es erst, ich werde so 1,20 groß. Das habe ich dann noch geschafft, das zu übertreffen. Und jetzt bin ich 1,39, genau, oder 1,38. Mein Perso steht 1,40, aber ja, irgendwie so um den Dreh.
Ja, wir alle kennen das. Bei mir steht auch überall was anderes drin. Aber immer unter 1,60. Also, falls sich unter den Zuhörerinnen und Zuhörern irgendwelche Medizinerinnen befinden, die genaue Grenze der Kleinwüchsigkeit kennen, bitte schreibt uns.
Kann man, glaube ich, auch bei Wikipedia gucken.
Nein, schreibt uns bitte, dass wir falsch liegen.
Ja, bitte.
So, bitte, wir möchten das gerne von euch hören. Die E-Mail-Adresse ist kinderkacke@buzzfeed.com. Wir sind sehr gespannt, was wir alles an Mails bekommen von euch. Gab es irgendwann in deinem Leben einen Moment, wo du über Kinder nachgedacht hast und dich dann gefragt hast, geht das überhaupt? Mit meiner Körpergröße?
Ja, natürlich gab es den. Irgendwann in der Pubertät, glaube ich. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich eigentlich, bis ich selber Mutter geworden bin oder bis ich diese Beziehung hatte, von der ich mir dann irgendwann vorstellen konnte, dass da vielleicht ein Kind draus entstehen kann, eigentlich fest davon überzeugt war, dass ich keine Kinder bekomme. Weil ich mag Kinder eigentlich gar nicht so gerne.
Ja, sorry. Herzlich willkommen beim Elternpodcast.
Nein, also das hat sich natürlich jetzt auch ein bisschen geändert. Aber ich finde, es ist durchaus legitim zu sagen, also ich mag Kinder nicht, ist vielleicht der falsche Satz, aber ich konnte mit Kindern nie viel anfangen und Kinder auch nicht mit mir, weil die, glaube ich, gemerkt haben, dass ich nicht entsprechend auf sie reagiert habe. So, also zum Beispiel im Vergleich mit meiner Schwester, die immer so diese krasse soziale Ader und auch sowas ganz Empathisches hatte und so. Also das konnte ich nie. Also wenn jemand dann irgendwie ein Baby dabei hatte und dann so, dann haben alle, ja, darf ich das mal auf den Arm nehmen? Und ich war immer so die, ja, behalt's lieber für dich, bevor es mir runterfällt oder so. Und oder bevor es anfängt zu schreien. Und ja, wie gesagt, also das hat sich jetzt natürlich viel geändert und ich möchte auch dazu sagen, dass Kinder mich tatsächlich nie genervt haben. Ich konnte, also wenn ich jetzt im Zug fahre und da schreit ein Kind oder die sind unruhig oder so, dann ist das für mich vollkommen okay, weil ich ja auch weiß, dass die Eltern das auch nicht absichtlich machen, dass das Kind jetzt sich irgendwie da, Zugfahren ist halt einfach langweilig nach einer Zeit. Aber ich konnte eben selber mit Kindern nie groß und deswegen war in meiner Zukunftsvorstellung, war nie so ein Kind dabei irgendwie. Allerdings auch kein Partner. hat sich dann doch ein bisschen geändert. Und dann habe ich mich in der Pubertät aber trotzdem mal gefragt, Mensch, geht das überhaupt? Also für mich waren so die Gedanken, geht das körperlich? Mhm. Und der andere Gedanke war, wird mein Kind dann auch klein? Gar nicht wertend, sondern das war einfach halt so ein Gedanke, weil ich mir natürlich auch damals nicht vorstellen konnte, dass so eine kleine Person ein in Häkchen normal großes Kind bekommt, weil wo soll das hin? So, das waren so ein bisschen die Gedanken. Und dann habe ich damals auch meine erste Frauenärztin gefragt und die hat gesagt, ja, grundsätzlich, wir haben jetzt keine tiefergehenden Untersuchungen gemacht, aber die körperlichen Voraussetzungen geben das schon her, dass sie schwanger werden können. Ist natürlich jetzt die Frage, ob ich dann, also hier gibt es ja noch viele andere Möglichkeiten, warum man vielleicht nicht schwanger werden kann. Mhm. Das wurde bei mir jetzt nicht untersucht, aber sie sagte so, die Größe hindert sie jetzt, ist nicht das Ding, was sie daran hindern könnte, so. Genau, und dann habe ich auch nicht länger drüber nachgedacht, bis es dann tatsächlich soweit war. So, ja.
Willst du so ein bisschen erzählen, wann war es soweit, wie war es soweit, wie hast du erfahren, dass du schwanger bist und kam das komplett unvorbereitet?
Nein, das kam nicht komplett unvorbereitet. Also wir hatten, ich hatte dann irgendwann gedacht, so, ach, so ein Kind. Das wäre irgendwie schon ganz gut und ich hätte gerne auch schon ein, zwei Jährchen früher ein Kind bekommen. Nun muss man aber dazu sagen, dass mein Partner 2 Jahre jünger ist als ich und der war dann so gerade richtig im Berufsleben, das erste Mal richtig Geld verdient und so, ne? Und wollte das noch ein bisschen genießen.
Verständlich.
und ich allerdings auch, ich hatte mich gerade selbstständig gemacht. Und habe dann gedacht, so im Zuge dieser Selbstständigkeit, jetzt, man weiß ja auch nie, wann es klappt irgendwie. So, meine Eltern haben 4 Jahre gebraucht, bis das erste Kind dann sich endlich mal auf den Weg gemacht
Ja,
hat.
krass.
So, ne?
Ja.
Deshalb, aber ja, dann habe ich gedacht, so ja, erstmal die Schwangerschaft irgendwie so, die Selbstständigkeit so ein bisschen anziehen und dann kann man irgendwie sagen, wir probieren es jetzt mal. Und dann haben wir es einfach drauf angelegt. Und haben aber nicht, also was auch in meinem Freundinnenkreis, wenn dann jemand wirklich ein Kind haben möchte, viel natürlich gemacht wird, ist so nach Kalender, also zu gucken, so wann ist es besonders gut, wann müssen wir miteinander schlafen, damit es klappt und so. Und das haben wir nicht gemacht, alleine weil das aus meinen beruflichen Voraussetzungen schon gar nicht möglich war. Ich war so viel unterwegs, dass ich da jetzt nicht hätte sagen können, irgendwie, ja, jetzt heute muss ich schnell nach Hause kommen, weil dann könnten wir ein Kind machen. Sondern wir haben es halt tatsächlich einfach drauf angelegt und ich habe vorher sehr, sehr lange Zeit die Pille genommen. Und mein Körper musste sich erstmal, also der musste auch erstmal sich wieder einpendeln. So, ich hatte ein halbes Jahr, glaube ich, oder so, überhaupt nicht meine Periode, nachdem ich die Pille abgesetzt habe. Und so danach ging es dann so langsam wieder. Und dann habe ich auch gedacht, okay, der Körper muss erstmal selber klarkommen und dann klappt es vielleicht auch irgendwann. Und tatsächlich hat es dann geklappt in den 2 Wochen, in denen ich Urlaub hatte.
Ach. War bei mir auch so. Ja.
Also genau, vielleicht weil man da auch ein bisschen entspannter ist und weil ich halt auch einfach zu Hause war und so, keine Ahnung.
Ja.
Dann habe ich, glaube ich, wann hab ich es festgestellt? 6. Schwangerschaftswoche oder so. Also ich war schon so ein bisschen drüber, hatte aber nicht groß drüber nachgedacht. Wir waren im Urlaub in Schottland und ich hatte super schlechte Laune. Und ich habe danach auch mal gelesen, dass tatsächlich am Anfang der Schwangerschaft es bei manchen Frauen so ist, wie als hätte man PMS.
Ja.
Also so launentechnisch irgendwie. Ne?
Ja.
Und ich fühlte mich auch so. Und Christoph, mein Partner, sagte dann auch so, also wenn du nicht bald menstruierst, dann weiß ich auch nicht, weil ich halt so schlechte Laune geschoben habe und so. Und auch gesagt habe, ich müsste jetzt eigentlich mal, ne? Und weil es dann nicht kam und ich dann irgendwann dachte so, ja, Moment mal, wenn jetzt meine Periode nicht kommt, ich könnte ja vielleicht auch schwanger sein. Und als mir das so kam, saßen wir gerade in Schottland in so einem Pub. Ich habe ein Bier getrunken und in dem Moment fällt mir ein, oh, Bier.
Ups.
Darf ich ja gar nicht mehr eigentlich, wenn ich jetzt tatsächlich, aber wer weiß und so. Und dann habe ich halt zu Christoph gesagt, wir holen lieber nochmal einen Schwangerschaftstest. St. Andrews, genau. St.
Aha.
Andrews heißt die Stadt. Und dann habe ich einen gekauft und habe den abends dann wir haben da in so einem Studierendenwohnheim gewohnt. Das ist da so im Sommer, die Studierenden ziehen aus und die Touristen können einziehen, haben dann so kleine, ja wirklich so WG, kleine Studentenzimmer da. Und habe das dann im Bad den Schwangerschaftstest gemacht und dann waren da so 2 Streifen drauf und ich dachte so, oh, huch, okay, ich habe gerade Bier getrunken, es war so mein erster Gedanke,
ja,
ne? Und ich war auch irgendwie 2 Wochen vorher oder so auf so einem krassen Sommerfest von den Veranstaltern von den Hamburger Slams, wo ich natürlich auch ordentlich gefeiert habe und so. Und vielleicht die jetzt gerade zuhören und irgendwie noch vorhaben, mal ein Kind zu bekommen, seid beruhigt. Ich habe mich dann aus schlechtem Gewissen tiefgehend darüber informiert. Es macht nichts.
Ja.
Also
ja, es gibt ja dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip in den ersten Wochen, habe ich gelesen. Das heißt, wenn man in der Frühschwangerschaft, wahrscheinlich bevor man überhaupt weiß, dass man schwanger ist, irgendwie Alkohol trinkt oder raucht oder sowas, dann gibt es einfach eine 50-50-Chance. Also wenn das wirklich Auswirkungen hat, dann wird dieser Embryo das auch nicht überleben.
Ja.
Wenn er noch da ist, dann hat es einfach keine Auswirkungen.
Ja,
so,
genau.
Also das ist das, was ich mir auch angelesen habe. Weil bei mir war es tatsächlich eine ähnliche Situation. Es ist in meinem Urlaub passiert in Armenien und dann kamen wir wieder und dann habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Ich habe damals bei der Welt im Newsroom gearbeitet. Ich war da Social-Media-Redakteurin und habe dann mit einem Kollegen zusammen so ein bisschen auf Social die EM-Berichterstattung gemacht. Und das war dann natürlich immer so nachmittags, abends. Und dann gab es im Newsroom Bier natürlich. So, ich hab mir halt auch nichts dabei gedacht, weil ich habe halt null damit gerechnet. Und dann haben wir halt Bier getrunken und auf Social Media geguckt, was so läuft und so weiter. Und dann am nächsten Tag hatte ich frei und habe mich auch richtig richtig schlecht gelaunt gefühlt. Also wirklich, ja, wirklich wie PMS. Ich hatte auch so ein Unterbauchziehen, also wirklich so dieser Moment, wenn man merkt, jetzt geht's gleich los.
Genau, so. Ich habe auch zu Christoph immer gesagt, ja, aber ich fühle mich so. Also ja, es muss jeden Moment losgehen, ich fühle mich so.
Ja, das war wirklich dieses Gefühl, dieses krampfartige Ziehen, okay, dann muss ich jetzt noch mal kurz auf Klo und einmal checken, so. Und dann war aber nichts. Und dann habe ich versucht nachzurechnen und dachte mir, ja, okay, gut, und ich bin schon so ein bisschen drüber, teste ich mal. Und dann habe ich diesen Test gemacht. Ich war halt alleine zu Hause und hatte frei. Und das war dann sehr, sehr emotional. Und das war tatsächlich auch das Erste, woran ich gedacht habe, nachdem ich dann diesen positiven Schwangerschaftstest in der Hand habe. Ach du Scheiße, ich habe gestern Bier getrunken.
Ja, man denkt halt nicht so, oh Mann, fuck, mein ganzes Leben wird sich ändern, sondern, oh nein, ich habe Bier getrunken.
Genau. ja, so entstehen Helikoptereltern. genau. Du hast dann gemerkt, ich bin schwanger und ihr wart da mitten im Urlaub und was habt ihr dann gemacht?
Ich habe dann am nächsten Tag noch einen Schwangerschaftstest gekauft und nochmal einen gemacht. Der war auch positiv und dann habe ich tatsächlich keinen Alkohol mehr getrunken, was sehr schade war, weil wir auch noch eine Whisky-Distillerie besucht haben und so.
Mist.
Und dann habe ich noch aus dem Urlaub bei meiner Frauenärztin angerufen und habe einen Termin gemacht, wirklich für den Tag, nachdem wir zurückgekommen sind, weil ich halt einfach eine Bestätigung dafür haben wollte. Und dann bin ich zur Frauenärztin gegangen, als wir wieder da waren. Und ich habe also natürlich Christoph auch so ein bisschen gesagt, ja, als ich ihm das dann den ersten Schwangerschaftstest gezeigt habe, ja, das ist doch schön, das wollten wir doch so, oder? Und ich war so, ich glaube, wir waren beide ein bisschen überfordert einfach. So im Hintergrund lief der Fernseher mit so einer Quizshow und habe ich gesagt, ja, aber jetzt kann ich keinen Alkohol mehr trinken. Und dann war ich bei der Ärztin. Und es war leider nicht, meine eigentliche Ärztin war leider im Urlaub, deswegen musste ich da auch noch zu einer anderen, die war aber auch total nett. Und die guckte dann und sagte so nach 3 Sekunden, ja, Glückwunsch, Sie haben recht, Sie sind schwanger. Dann gucken wir mal, ob es vielleicht 2 sind.
Und ich dachte schon so,
was, nein. Und waren es dann nicht. Und dann hat sie mir einfach, hat sie das alles, was man halt so, ne, Mutterpass und den ganzen Kram, was man dann so kriegt, in die Wege geleitet. Und dann habe ich einfach einen nächsten Termin gemacht für dann, wenn meine Ärztin wieder aus dem Urlaub zurückkam. Und dann ging das so seinen Weg. Und dann habe ich auch tatsächlich darüber angefangen nachzudenken, so, okay, was wird das jetzt? So, ne? Also wie wird das mit meinem Körper? Kann der das irgendwie, kann der das tragen? Das war halt wirklich, so dieses Gewicht, weil ich auch noch zusätzlich, ich habe sehr viele Jahre Ballett gemacht, habe da eine Arthrose entwickelt, wurde an einem Knie schon operiert und so. Also ich bin niemand, mit der man kilometerlange Märsche machen kann. Und deswegen habe ich gedacht, oh wow, okay, wenn da jetzt noch dieses Gewicht dazukommt und auch bei mir einfach noch extra Gewicht dazukommt, mal schauen, ob das irgendwie funktioniert. Andererseits, aufhalten kann ich es ja auch nicht. Also wollte ich es auch nicht so, ne? Das habe ich mir dann auch gedacht, irgendwie wird das dann halt schon möglich sein. Und wenn ich halt dann am Ende nur auf dem Sofa liegen muss oder so. Mhm. Also ja. Und dann habe ich mit meiner Ärztin drüber gesprochen, als sie wieder da war. Und die hat dann gesagt, kriegen wir alles hin. Das haben schon Leute vor ihnen geschafft, die kleiner waren und so. Also die war wirklich, Gott sei Dank, ich mag sie auch sehr gerne, war sehr, sehr lässig. Und hat auch gesagt, auch das war dann so mein nächster Gedanke, geburtstechnisch kann ich auf sogenannte natürliche Art und Weise gebären, also vaginal, weil ich jetzt nicht irgendwie direkt, nur weil ich kleinwüchsig bin, einen Kaiserschnitt voranmelden wollte. So ist es letztendlich doch geworden, weil es eben eine Notsituation war, aber ja. Und die sagte dann auch, nee, ist eigentlich, also sie können noch mal ins Krankenhaus zur Voruntersuchung gehen. Da war ich dann auch, die hat mein Becken dann abgetastet und so. Super angenehm. Nein, sie hat das sehr, sehr vorsichtig gemacht und so, aber es ist halt trotzdem irgendwie komisch. Und sie hat dann gesagt, nee, also sie haben ein sehr breites Becken.
Vielen Dank.
Danke.
Ist das ein Kompliment?
Für ihre Körpergröße haben sie ein sehr breites Becken und das wäre also alles kein Problem. Okay. Und genau, und mit dem Tragen oder kann mein Körper das, da war halt einfach, hat meine Ärztin halt gesagt, ja, das werden wir dann sehen, das können wir jetzt vorher auch nicht sagen. Und es ist wohl auch häufig so, dass Kinder sich den körperlichen Gegebenheiten der Mutter anpassen. Also, dass mein Kind dann zum Beispiel merkt, irgendwann, okay, ich habe in diesem Bauch einfach keinen Platz mehr. Ich bleibe jetzt so und ich hole das dann mit einem Schuss wieder auf, wenn ich draußen bin. So mit einem Wachstumsschub oder sowas. So war das auch so ein bisschen bei Kasimir. Genau. Und also am Ende war ich aber trotzdem, ich war eine reine Kugel einfach. Es ging, ich konnte mir sogar fast bis zum Schluss die Schuhe selber zubinden. Und ich konnte auch immer noch gut laufen und so. Das hat wirklich Gott sei Dank gut geklappt. Da hatte ich sehr viel Glück. Ich hatte insgesamt eine sehr unkomplizierte Schwangerschaft. Ich war dann nochmal, das hat meine Ärztin mich hingeschickt, da wusste ich erst nicht, ob ich wirklich hingehen will oder nicht, nochmal bei der Humangenetikerin, um bei mir nochmal untersuchen zu lassen, ob man jetzt herausfinden könnte mit neuen Mitteln, neuen Erkenntnissen, warum ich so klein bin. Und auch um dann, ich war dann ein bisschen öfter bei so Checks als vielleicht Normalschwangere, um zu gucken, wie das Kind sich entwickelt. Und für mich, also da hatte ich immer so das Gefühl, dass alle um mich herum, also zu den medizinischen Angestellten, jetzt mein Freund oder so nicht, immer so ein bisschen aufgeregter waren, so was sogar, wenn der auch klein wird oder so. Und ich wollte es einfach nur, ich habe gedacht, ja, ich will es halt wissen. Also ich wäre halt gerne darauf vorbereitet, so, aber das ist natürlich, also ist, ja, ich habe das geschafft mit der Größe, also schaffen das andere natürlich auch. Und dann war ich bei der Humangenetikerin und die konnte dann eben auch schon wieder nicht rausfinden, warum ich so klein bin. Da wird dann ein bestimmter Genbereich untersucht, wo die üblichen Kleinwuchsformen sitzen. Und da war eben nichts. Und die hat dann gesagt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es vererbt wird, gering, weil eben keine typische Form da ist. Und dann wird das Kind sich einfach so entwickeln, wie andere Kinder sich auch entwickeln und sich irgendwo zwischen den Eltern oder wo auch immer einpendeln. Das Lustige ist, Kasimir hat jetzt schon Prophezeiungen bekommen, dass er wohl relativ groß werden könnte. Das kann aber auch daran liegen, dass einfach der Zweig von meinem Vater, da sind halt alle mega groß, ne? Dass sich das irgendwie so ein bisschen durchgeschlagen hat. Aber so mit diesen Prophezeiungen, da habe ich auch eigene Erfahrungen gemacht, so who knows? Also keine Ahnung, der wird sich schon irgendwie entwickeln und jetzt geht's ihm gut und so und dann ist auch okay. Und was ich aber ganz interessant fand, war auch so das restliche Umfeld. Also nicht nur Ärztin und so, sondern natürlich auch Familie und Freunde, Fremde. Meine Oma hatte so die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als ich gesagt habe, dass ich schwanger bin, gesagt, oh, Mädchen, wie soll das denn gehen? Dann dachte ich, na ja, also meine Ärztin hat gesagt, es ist reingekommen, es kommt auch wieder raus, hat die wirklich gesagt.
Oh Gott.
Ja, okay. So, die hat sich einfach um mich so ein bisschen Sorgen gemacht. Und bei vielen war dann immer so ein bisschen, das wurde dann immer so im Flüsterton gefragt, ja, weißt du, ob es auch klein wird? Und ich so dachte, ja, aber du kannst mich das gerne fragen, aber es ist ja nichts Schlimmes irgendwie, also musst jetzt nicht flüstern oder so, ne? Und allerdings kam es immer darauf an, wer mich gefragt hat. Also es gab tatsächlich auch, als man mir die Schwangerschaft dann auch richtig angesehen hat, auch wirklich fremde Leute auf der Straße, die mich gefragt haben, ob das Kind auch klein werden wird. Also
Ach Gott.
ohne mich zu kennen oder vorher was anderes zu fragen oder
Wie
so, ne?
dreist.
Und da habe ich dann immer geantwortet, dass ich das hoffe, weil ich halt keine Lust habe, jemanden rauszupressen, der 2 Meter groß ist. So. Und dann haben die manchmal auch, das muss man aber auch, ich sage das immer so, also das muss ich mir selber auch, ich bin sehr aufgeregt, während ich sowas antworte, aber ich will denen dann einfach sowas mitgeben, weil ich denke, Mensch, checkst du es nicht anders so, ne? Dann war ich bei so einem Spezialisten, der dann eben da immer den Ultraschall gemacht hat und der dann irgendwann sehr empathisch zu mir gesagt hat, keine Angst, Frau Binias, er wird nicht so wie Sie.
Na,
Und
herzlichen
ich
Dank.
dachte, ah, danke, Gott sei Dank. Vielleicht jemand, der mal einen vernünftigen Beruf nimmt oder so. Ja, also ich glaube, er wusste, dass er das so zu mir sagen kann, aber ich dachte, ey, sag das bitte nicht zu jeder Mutter, die hier ist, so,
Nee.
ne? Und er meinte halt einfach, ich hatte zum Beispiel bei der Geburt auch gar keinen Hals. Ich hatte sehr kurze Extremitäten, keinen Hals, einen großen Kopf und ich sah insgesamt ein bisschen komisch aus. Auch wenn meine Mutter behauptet, ich wäre sehr niedlich gewesen. Es kann mag sein im Gesicht, aber halt so der Körper war schon irgendwie verformt, irgendwie einfach. Und das hat man halt bei dem Kind im Bauch dann schon gesehen, dass es eben nicht so sein wird. Und das wollte er mir, glaube ich, irgendwie mitteilen. Naja.
War nett gemeint.
Ja, genau.
Du hast das ja eben so ein bisschen angedeutet, dass deine Schwangerschaft relativ unkompliziert war. Wie hast du dich insgesamt gefühlt? Also wie war so der Verlauf? Gab es irgendwann einen Punkt, wo du dachtest, nee, jetzt habe ich echt keinen Bock mehr, das wird mir hier zu anstrengend? Oder hast du das alles ganz, ganz locker flockig vertragen?
Ich habe es ganz gut vertragen. Ich hatte Gott sei Dank auch, also ich musste mich nicht einmal irgendwie übergeben und so diese ganzen Klassiker, das hatte ich alles nicht. Ich hatte am Schluss aber schon so die letzten 2, 3 Wochen, habe ich gedacht, oh, ich habe keinen Bock mehr. Der soll jetzt endlich rauskommen und irgendwie mir tut alles weh und ich konnte halt dann auch nicht mehr richtig schlafen und alles hat irgendwie gedrückt und so. Und das hat mir dann, da hatte ich dann nicht mehr so richtig Lust drauf. Und ansonsten hatte ich aber, glaube ich, wirklich sehr viel Glück. Also mir ging es in der Regel ganz gut. Mir war mal schwindelig oder ich konnte jetzt nicht mehr so krass Treppen laufen oder so. Ich habe mich sonst körperlich, also ich glaube, ich habe mich noch nie so weiblich gefühlt, wie in der Zeit der Schwangerschaft. Ich sah auch teilweise einfach auch super lustig aus. Ich hatte so... Das hat auch eine Freundin gesagt, Nina, siehst so witzig aus. Überall, alle Kugeln an deinem Körper sind gleich groß. Also Hintern, Bauch und Brüste. Und es war irgendwie immer so bup, bup, bup. Überall so ein paar Melonen dran irgendwie. Sah schon witzig aus. Und ich habe mich aber einfach total, ich habe mich total gut gefühlt und total weiblich und total so wirklich so diesen Glow auch einfach, glaube ich, so gefühlt und verstrahlt, von dem man so spricht. Also da habe ich mich tatsächlich sehr gut gefühlt. Aber ich hatte natürlich auch Tage, an denen es mir irgendwie, an denen ich auch schlechte Laune hatte. Ich hatte eher dann körperlich keine Probleme. Ich hatte dann eher psychisch so ein bisschen, dass ich mir Sorgen um meine Selbstständigkeit gemacht habe und irgendwie ganz viel gedacht habe, so, ja, wie wird das finanziell und wie mache ich das alles? Und wir sind dann auch noch umgezogen, als ich schwanger war. Das hat aber Gott sei Dank alles ganz gut geklappt. Und das war, also psychisch war dann eher für mich manchmal ein anstrengender Tag als jetzt körperlich, Gott sei Dank, ja.
Hattest du das sogenannte Pregnancy Brain, dass du wirklich, also dass du komplett durch den Wind warst, was irgendwie dein Gedächtnis betrifft, dass du Sachen vergessen hast oder dass du Dinge durcheinander gebracht hast, dass du, weiß ich nicht, mal deine Brille in den Kühlschrank gelegt hast?
Ja, das Problem ist, dass ich das immer schon hatte.
Kein Unterschied zu sonst.
Nein, es ist dann noch tatsächlich ein bisschen schlimmer geworden.
Echt?
Ja, also ich bin wirklich, da haben wir auch Witze drüber gemacht. Ich bin wirklich nicht, ich bin sehr strukturiert, was das Berufliche angeht und ich mache sehr gerne Pläne und so. Aber ich kann mich zum Beispiel, ich habe ein super schlechtes Gedächtnis, super schlecht. Wenn mir Leute Sachen erzählen, dann erzählen die mir 2 Tage später das Gleiche, dann denke ich, ja, ach so, echt, das hast du gemacht? Und dann sagen die, habe ich dir doch letztens erzählt. Oder auch irgendwie, keine Ahnung, wie Serien ausgehen oder so. Ich vergesse das alles. Ich vergesse auch manchmal, dann fange ich an, ein Buch zu lesen und denke, irgendwie kommt mir das bekannt vor, habe ich schon mal sowas Ähnliches gelesen? Und dann merke ich halt so nach 50 Seiten, dass ich das Buch eigentlich schon mal gelesen habe. Also das so. Und Dinge verlegen mache ich eigentlich nicht so krass. Das ist dann auch so ein bisschen, ja, mal den Schlüssel draußen stecken lassen und so. Ja, es ist dann tatsächlich noch ein bisschen schlimmer geworden, aber es ist für mich wirklich keine Besonderheit, muss ich ehrlich sagen.
Und hattest du Gelüste?
Ja, ich habe, ich bin eigentlich überhaupt nicht so eine süße Esserin. Also wenn, ich esse sehr, sehr gerne und ich esse sehr, sehr gerne Kohlenhydrate. Und ich esse abends gerne so, also wenn man mir Chips hinstellt oder so eine Käseplatte oder so, geil, da bin ich sofort dabei. Ja. Ich bin aber tatsächlich überhaupt keine Eis- oder Kuchenesserin gewesen. Und auch so, also alles so süße Sachen, Schokolade. Ich bin wirklich so jemand, die, wenn ich mal eine Schokolade hatte, dann habe ich tatsächlich nur ein Stückchen davon zum Kaffee gegessen und die dann wieder in den Kühlschrank gelegt.
Also du bist eine dieser Personen, die nur ein Stückchen Schokolade essen?
Ja, weil ich einfach, also ich wollte nicht mehr. Und aber in der Schwangerschaft habe ich tatsächlich dann so, ich glaube so ab dem 6., 7. Monat habe ich angefangen, jeden Tag ein Stück Kuchen zu essen nachmittags, mindestens eins, weil ich da so Bock drauf hatte. Und ich habe vorher auch man kann nicht sagen, dass ich Vegetarierin war, aber ich habe sehr wenig Fleisch gegessen. Wir haben zu Hause kein Fleisch gehabt, auch keins gekauft für zu Hause. Und dann war aber so einmal im Monat, wenn man mal Burger essen gegangen ist, dann hat man mal so einen richtigen Burger mit Fleisch gegessen oder so, ne? Und das kam in der Schwangerschaft auch, dass ich sehr viel Lust auf Schinken und so ein Zeug hatte. Und dem habe ich aber auch nachgegeben, weil ich dachte, okay, wenn der Körper das haben will, dann soll er es kriegen. So, und das kannst du dann halt danach irgendwann eh wieder runterfahren, wenn du gerne möchtest. Genau, also dieses Kuchgeschichten, sehr viel. Aber ich hatte jetzt nichts Ungewöhnliches. Mhm. Also nicht so diese Gurken mit Sahnenummer oder so. Das hatte ich nicht. Aber schon ungewöhnlich für mich, dass ich das gegessen habe. Und ich hatte, das gibt's ja auch tatsächlich, ich konnte nicht mehr an asiatischen Restaurants vorbeigehen oder so Imbissen. Mhm. Dieser Geruch nach den gebratenen Nudeln, der mir früher wirklich mega Hunger gemacht hat und ich sofort dachte, ja, her mit dem Glutamat, da ist mir richtig übel von geworden. Mhm. Ja.
Krass. Ja, das ist sehr spannend zu hören, weil das ging mir ähnlich mit Pizza. Es ist,
oh mein Gott, wie wirklich, schrecklich.
Ja, ich konnte Pizza nicht mehr ab. In der ganzen Schwangerschaft, wann immer man mir vorgeschlagen hat, oh, lass uns doch mal Pizza essen gehen.
Bäh, nein, auf gar keinen Fall.
Oder mein Mann mir dann auch gesagt hat, ey, lass uns doch jetzt mal Pizza bestellen. Ich so, nein, um Gottes Willen keine Pizza. Was ich aber ganz geil fand in der Schwangerschaft, waren tatsächlich so Chicken Nuggets. Also da hatte ich ich hatte einen mega Jeeper auf Chicken Nuggets. Ich hatte einen mega Jeeper auf diese asiatische süß-saure Hähnchen-Chili-Soße. Diese wirklich süße Sweet Chili Sauce heißt die, glaube ich. Und das habe ich dann, also ich glaube auch echt tagelang hintereinander Nudeln, also Nudeln pur ohne Soße mit Chicken Nuggets. Und so
Nudeln mit Chicken Nuggets.
Nudeln mit Chicken Geil. Nuggets und dieser Sweet Chili Sauce. Habe ich, glaube ich, 4 oder 5 Tage hintereinander gegessen, bis ich dann auch nicht mehr wollte.
Hast du es nach der Schwangerschaft nochmal probiert?
Das
würde mich interessieren, ob man es dann irgendwie noch geil findet.
In der Kombi nicht, aber ich mag nach wie vor Chicken Nuggets. Ich mag nach wie vor diese Soße und ich mag natürlich nach wie vor Nudeln. Das Interessante ist, dass mein Kind jetzt auch sehr, sehr gerne Chicken Nuggets isst. Sehr, sehr gerne Nudeln. Die Soße haben wir noch nicht probiert. Ich habe in der Schwangerschaft auch sehr gerne Lachs gegessen und Lachs gehört tatsächlich zum Lieblingsessen meiner Tochter. Also
ja, kurios ist bei uns genauso.
Ja, das ist, also wann immer ich ihr Lachs vorsetze und dann halt noch andere Sachen, sie schmeißt die anderen Sachen wirklich vom Tisch runter und pfeift sich den Lachs rein.
Ja.
Pur. Genau. Mit den Händen.
Ja, ja, quasi mir auch, genau. Es gibt ja immer dann auch so kleine Weisheiten, die man so von Oma oder Mutter hört oder so, ne? Meine Mutter hat dann immer zu mir gesagt, du musst in der Schwangerschaft ganz viel unterschiedliche Sachen essen, damit dein Kind später alles mag.
Ja.
Und ich so dachte, ja, das Problem ist aber, dass die Mutter halt nicht alles mag. Ja. Und dass ich bin wirklich mäkelig, was Essen angeht. Und habe dann auch ganz viele verschiedene Obstsorten immer schon drauf geachtet, weil meine Mutter mir diesen Floh ins Ohr gesetzt hat, an dem, glaube ich, überhaupt gar nichts dran ist. Nee. Weil Kasimir jetzt auch manche Sachen mag und manche nicht. Und manches davon habe ich in der Schwangerschaft gegessen und manches nicht.
Ja.
Also totaler Blödsinn. Aber ich hatte das echt so total im Kopf und habe dann immer, nein, vor 2 Tagen hast du Erdbeeren gegessen, heute nimmst du mal die Heidelbeeren.
Oh. Wow. Es ist aber auch ein Albtraum, wenn man das nicht mag, ne? Dann muss man sich ja auch nicht zwingen. Vor allen Dingen bei kleinen Kindern, das ändert sich ja auch gefühlt täglich.
Stündlich.
Was die mögen und was nicht.
Ja.
So, hier, guck mal, gestern hast du doch Kartoffeln gemocht. Hier, ich habe dir extra Kartoffeln gemacht. Nein. Ja, so ist das. Bei BuzzFeed ist es ja tatsächlich so, dass ich oder wir auch sehr viele Posts zum Thema Lifehacks oder Hacks haben. Ne? Mhm. Und wir haben ja auch ganz viele Artikel zum Thema Elternhacks oder eben auch Schwangerschaftshacks. Hattest du in deiner Schwangerschaft Dinge, Tipps, Tricks, die wirklich krass, kurios, total kreativ waren und die dir durch diese Schwangerschaft geholfen haben, wo du gesagt hast, so okay, hört sich komisch an, funktioniert aber.
Ja, das waren so, also als erstes fallen mir natürlich so Sachen ein, die gar nicht so so krass außergewöhnlich sind. Meine Oma hatte mir dann so ein Bauchstützband empfohlen, was auch am Ende der Schwangerschaft mir eine große Hilfe war für diesen großen Bauch. Also das macht man sich wie so nierenwärmer um und stützt einfach den Bauch nochmal so ein bisschen. Dann hatte ich natürlich, ich hatte hab mir sehr viele Gedanken, auch natürlich dadurch, dass wir umgezogen sind, habe ich so gedacht, okay, wie richtet man irgendwie das Kinderzimmer ein und so und wie machen wir das eigentlich mit einer Wickelkommode? Und die Wickelkommoden, die üblichen, haben halt eine normierte Größe oder auf jeden Fall eine Größe, wo eben Leute, die 1,70 Meter dran sind, groß sind, gut dran stehen können, aber ich halt nicht. Und da war es dann auch sehr mindblowing, als mir einfach irgendwann jemand gesagt hat, ja, dann machst du das halt auf dem Boden. Und ich dachte so, ja, gute Idee, dann kann das Kind nicht mal runterfallen. So. Inzwischen finde ich es auf dem Boden relativ anstrengend. aber wir haben es dann einfach so gelöst. Wir hatten von unseren Vormietern so eine Wickelauflage für Trockner oder Waschmaschine bekommen. Und ja, und dann war der halt einfach, war es einfach auf dem Trockner und ich hatte so ein kleines Höckerchen, wo ich mich immer draufstelle. Also das lässt sich alles irgendwie lösen. So. Und ansonsten, also was ich tatsächlich als wirklich im Nachhinein jetzt selber als Tipp weitergeben würde, ist so, kauft nicht zu früh Schwangerschafts- oder so Still-BHs. Ich habe halt schon in der Schwangerschaft die Still-BHs gekauft. Warum auch immer ich mich nicht darüber informiert habe, keine Ahnung. Und dann so ein paar Tage nach der Geburt hat davon halt überhaupt nichts mehr gepasst, ne? Und ich dachte schon, die können nicht mehr größer werden, aber sind sie dann noch? Auch dann jetzt so über ein Jahr nach der Schwangerschaft passen mir natürlich auch all die alten BHs, die ich davor getragen habe, überhaupt nicht mehr. Also musste mir dann eine neue Garnitur zulegen, weil die Brüste einfach eine andere Form haben, ein bisschen eine andere Größe und so. Und damit habe ich nicht so richtig gerechnet. Aber ansonsten jetzt so richtig krasse Hacks, die mir irgendwie das Leben verändert hätten, habe ich eigentlich nicht auf Lager. Das sind so die Sachen, ja.
Ja, aber gut zu wissen. Hast du irgendwelche Hürden überwinden müssen, was deine Körpergröße betrifft, was zum Beispiel die Babyausstattung betrifft? Also du hast jetzt zum Beispiel darüber erzählt, dass es nicht so einfach war, eine passende Wickelkommode oder einen passenden Wickeltisch zu finden. Wie ist das denn mit anderen Sachen? Also ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor, dass diese ganzen Kinderwagen jetzt einfach für in Anführungsstrichen Normgröße ausgelegt sind und für dich einfach diese Stange vielleicht viel zu hoch ist oder so.
Genau, das ist auch so. Und das Ding war ja, dass wir einen Kinderwagen finden wollten, den wir beide schieben können. Also wenn ich wir sage, meine ich die Eltern, Christoph und mich. Und Christoph ist 1,80 und ich bin knapp 1,40. Und dann ist das halt schon ein Unterschied, den gemütlich zu schieben. Es gibt aber eine Marke, die Kinderwagen herstellt, die machen auch extra Werbung damit, dass sie für Eltern jeder Größe Kinderwagen haben. Und da dachte ich so, na, das wollen wir aber erstmal sehen. Und das stimmt aber auch. Also selbst Mütter im Rollstuhl oder so können diese Kinderwagen bequem schieben, weil man dann vorne diese Haltestange nochmal extra verstellen kann, hoch und runter. Die kann man nochmal so extra klappen. Und dann kann ich die auch tatsächlich super gemütlich schieben und der Vater stellt sich das Ding dann einfach weiter hoch. Also man muss halt so ein bisschen suchen. Aber das gibt es schon durchaus, dass man da was findet. Und dann war natürlich auch so für mich die Frage, ich wollte auch gerne tragen. Mein Kind fand das am Anfang mega scheiße, aber so nach ein paar Wochen, Monaten, ab dem 4. Monat oder so ging das dann, Gott sei Dank. Auch da, auch großer Tipp. Kauft die Trage erst, wenn das Kind da ist. Wir hatten eine geschenkt bekommen schon vorher. Ich dann festgestellt habe, huch, die ist ja mir viel zu groß, die kann ich gar nicht tragen. Die kann nur der Vater tragen. Und wenn das Kind dann da ist, dann kann man auch mal so ein bisschen vielleicht, wenn es jetzt nicht so ein Kind ist wie Kasimir, was die ganze Zeit da schreit, auch im Geschäft ausprobieren, so wie fühle ich mich am wohlsten, wie fühlt das Kind sich am wohlsten und so. Und da haben wir dann aber auch eine gefunden, die wir beide tragen können und die auch für meine Körpergröße super, super gut ist. Also ein Tuch hätte es natürlich irgendwie auch getan und so. Es gibt schon immer Lösungen so, ne? Was für mich dann tatsächlich auch noch spannend war, war so, wie wird es dann, wenn der größer wird? Also der wiegt ja dann auch irgendwann mehr und ich kann ihn dann vielleicht auch gar nicht mehr so gut tragen. Ich kann, ja genau, also wie mache ich das dann so, ne? Und da habe ich mich dann tatsächlich, habe ich mich mit, es gibt einen Bundesverband der Kleinwüchsigen mit Familien. Und da habe ich mit einer Dame gesprochen, die auch so eine Studie gemacht hat über die Schwangerschaft und Mutterschaft von kleinwüchsigen Frauen. Da gibt es super, super, super wenig medizinische Sachen zu. Und sie hat da eben was Neues gemacht, hat da so Interviews geführt. Und der hatte ich dann am Telefon erzählt, dass meine Angst unter anderem eben ist, dass ich dieses Kind irgendwann nicht mehr rumtragen kann und es unbedingt auf den Arm will und weint oder so. Und ich kann es dann halt nicht auf den Arm nehmen. Und dann hat sie gesagt, naja, das haben ja auch schon Frauen vor dir irgendwie geschafft und die erzählen halt immer, dass das Kind schon lernt, dass es bei Mama eben irgendwann nicht mehr auf den Arm kann. Und genau in dieser Phase sind wir gerade. Mhm. Also wenn beide da sind, beide Eltern, dann weiß das Kind, ich muss zu Papa gehen, um gemütlich auf dem Arm zu sein, länger. Wenn wir zu zweit sind, dann nehme ich ihn manchmal auch noch auf den Arm und so, aber ich mache das dann halt auch oft, das hat auch die Psychologin mir so geraten, dass ich eben dann zu ihm auf den Boden komme und ihn in den Arm nehme und immer wieder versuche zu erklären, dass ich es eben nicht mehr kann und so. Wir haben im Vorfeld dieses Podcasts auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass man manchmal glaubt, Kinder checken Dinge nicht und sie checken es aber schon irgendwie und wenn es nur so das Gefühl ist, was so rüberkommt. Und das ist da, glaube ich, auch so ein bisschen der Fall. Also er merkt das jetzt auch schon so ein bisschen, dass Mama das einfach vielleicht nicht so gut kann und man dann eben auf dem Boden oder auf dem Sofa kuscheln muss und ich ihn halt nicht durch die, kann ihn mal irgendwo hochheben und so, aber halt nicht stundenlang durch die Wohnung tragen kann. Mhm. So, ja. Das war so eins der größten Sachen, die mir so ein bisschen Sorgen gemacht haben mit dem Hochheben. Aber selbst das erledigt sich irgendwie. Ja. Mhm. Und sonst, nee, sonst ist es eigentlich alles, ja, alles easy peasy. Was noch ein bisschen, also ich kann zum Beispiel auch nicht gut mit ihm alleine Auto fahren, weil ich ihn einfach selber nicht in den Sitz heben kann, weil es zu hoch ist.
Mhm.
So, also da müsste ich mir dann, glaube ich, noch, wenn ich das tatsächlich fahre und ich gerne Auto, aber wenn ich mir das, wenn ich das irgendwann mal machen möchte, müsste ich mir dann da auch irgendwie nochmal ein Höckerchen ins Auto packen, damit ich ihn dann da hoch und so, ja. Das ist alles ein bisschen anstrengend.
Gehst du mit Kasimir auf den Spielplatz?
Ja.
Und wie ist das da mit den Spielgeräten, wenn die dann mal ein bisschen höher sind und er dann auf möchte?
Ja, aufregend. Also ich kann ihn, er rutscht sehr gerne und ich kann ihn auch auf die Plattform heben, wo die Rutsche so oben ist. Und dann bin ich aber schon sehr aufgeregt, weil er dann halt auch natürlich nicht direkt zur Rutsche, Kinder sind halt so, zur Rutsche geht und rutscht, sondern dann Faxen macht oben auf dieser Plattform und die ist auch nicht besonders abgedichtet. Und dann renne ich halt immer hin und her, wenn ich alleine mit ihm bin. Deswegen ist es auch oft so, dass ich dann sage, jetzt ist mal Schluss. Ist dann leider immer ein bisschen anstrengend. Aber rutschen musste halt mit Papa, weil der besser aufpassen kann. Oder wenn es nicht so voll ist, ich mache es eh nur, wenn es nicht so voll ist, weil es mir sonst noch zu wirr ist da mit dem Aufpassen, dann klettere ich mit hoch. Klettere ich mit hoch und passe halt auf, dass er dann eben irgendwann rutscht. Dann kann ich aber gleichzeitig eben nicht unten an der Rutsche sein und ihn auffangen sozusagen, wenn er ein bisschen zu schnell ist. So,
ja.
Ne? Also es ist immer alles so ein bisschen, man muss so seine Augen überall haben. Ja, das ist ein bisschen anstrengend, aber ich denke halt auch, er muss das dann halt, also natürlich, der wird nicht runterfallen, da bin ich dann schon immer da, aber ich will ihm dann auch nicht Sachen verwehren, nur weil ich dann vielleicht ein bisschen zu viel Angst davor habe oder so. Dann muss man es halt ausprobieren. Irgendwie.
Klar.
Genau.
Klar. Du hast mal einen etwas längeren Text darüber geschrieben, wie die Geburt war.
Ja.
Und die war ja nicht sehr schön.
Ja.
Möchtest du ein bisschen erzählen, wie das für dich war?
Ja, kann ich ein bisschen erzählen. Also ich wurde eingeleitet am errechneten Geburtstermin. Weil die ÄrztInnen wollten, dass er in mir nicht noch größer wird. Weil dann schon zu sehen war, okay, also der wird relativ groß so oder wird halt normal groß, so für meinen Bauch. Irgendwann ist dann so Schluss. Und dann habe ich mich von der Einleitung überzeugen lassen, ob das jetzt eine gute oder schlechte Idee war, sei mal so dahingestellt, ob ich mich nochmal so entscheiden würde auch, aber genau, und dann hatte ich auch schon so leichte Wehen. Ich war also schon im Krankenhaus, aber es war noch gar nichts. Also so leichte, die ich schon sehr anstrengend fand. Deswegen Respekt vor allen, die das komplett durchgezogen haben. aber der Muttermund war noch kaum geöffnet und so, also da war noch gar nichts los. Und dann dann geht man ja so regelmäßig zu diesen CTGs und Dann war ich gerade beim CTG und dann ging die Herztöne immer so runter. Und ich, ehrlich gesagt, ich war damit ein bisschen überfordert. Also ich kannte das von meiner Frauenärztin, dann auch mal, dass die mal weg waren, weil das Kind sich bewegt hat. Ich habe aber nicht darüber nachgedacht, dass in dem Stadium das Kind sich vielleicht gar nicht mehr so krass bewegen kann, in dem, so groß wie es ist oder so, ne? Und in der Regel sind diese Plätze in der Klinik auch computerüberwacht und da sitzt dann immer mindestens eine Hebamme und guckt so auf die Zahlen. Da wurde aber gerade gebaut, deswegen war es ein Ersatzraum. Der war nicht computerüberwacht und so.
Nein.
Nachdem die Geschichte mit mir passiert ist, ging es irgendwie, dann waren die plötzlich doch wieder computerüberwacht. Aber es muss halt immer irgendwie erstmal was passieren. So. Genau, dann sind die Herztöne runtergegangen von dem Kind und wir haben da so drauf geguckt. Christoph war auch da, dachten so, was ist das jetzt und so. Und dann, man ist ja auch komischerweise immer so ein bisschen, ich habe mich dann auch immer so gescheut, die Klingel zu drücken und so, ne? Weil ich immer dachte, ja, ich will die jetzt nicht von ihrer Arbeit abhalten. Oh Gott. So. Und dann haben wir aber doch gedrückt und dann kam sie und dann war sofort Alarm. So, dann musste ich mich halt so hin und her werfen. Es ist halt ein Mittel dazu, was man macht, also weil man davon ausgeht, dass die Nabelschnur um den Hals des Kindes ist, was übrigens gar nicht so ungewöhnlich ist. Sehr viele Kinder haben die Nabelschnur um den Hals, aber eben dann locker. Und dann muss man sich so hin und her werfen, damit sich das wieder löst quasi. Es hat sich aber bei mir nicht gelöst und dann war auch sofort die Kinderärztin da und alle möglichen. Christoph stand nur noch so völlig überfordert in der Ecke rum. Und ich wurde dann, also ich weiß noch, dass ich um 12:35 Uhr auf die Uhr geguckt habe und gedacht habe, die Herztöne gehen runter, ist ja komisch. Und die Geburtszeit von Kasimir ist 12:56 Uhr.
Wow.
Genau, also ich wurde sehr schnell in den OP geschoben, quasi auf dem Weg dahin schon ausgezogen. Ich habe nur noch so mein Handy Christoph in die Hand gedrückt. Meine Eltern waren zufällig auch da. Die hatten gesagt, ja, wir sind da und lass uns doch danach noch einen Kaffee trinken. Ich habe gesagt, ja, nach dem CTG kommen wir mal runter.
Ach Gott.
nein, kommen wir nicht. Ja, und dann war ich in dem OP und wurde mit diesem orangenen Zeug eingeschmiert, war schon nackig, musste da noch auf so ein anderes, auf so eine andere Liege. Und dann, ich fühlte mich so ein bisschen, es war super kurios, ich fühlte mich so ein bisschen wie bei Grey's Anatomy, weil plötzlich von allen Seiten so Ärzte kamen und dann so in ihre Kittel reingeschlüpft wurden. So, die wurden so gehalten und dann kam der Chefarzt ist so reingelaufen in den Kittel. Das weiß ich noch. Und dann hat sich jemand über mich gebeugt und hat gesagt, ich bin Doktor so und so, keine Ahnung, ich bin der Anästhesist, keine Angst, wir machen das öfter. Und hat mir dann die Maske aufs Gesicht gedrückt. Und da war mein letzter Gedanke, die holen jetzt ein totes Kind aus mir raus.
Wow.
Und dann bin ich eingeschlafen. Ja, und dann bin ich irgendwann wieder aufgewacht. Und dann war die Kinderärztin da und Christoph. Und dann weiß ich noch, dass die Ärztin hat dann gesagt, hallo, hat mir so ein bisschen versucht zu erklären, was passiert ist. Und hat mich dann gefragt, möchten Sie sich noch ein bisschen weiter ausruhen oder wissen, was genau passiert ist? Und ich habe dann wohl nur gesagt, weiter ausruhen. Bin
Oh.
dann wieder eingeschlafen. Und als ich dann tatsächlich aufgewacht bin, also ich hatte dann einen Notkaiserschnitt, die haben ihn sehr schnell da rausgeholt, und der hat, also war wirklich quasi tot, hat nicht geschrien, gar nichts, musste reanimiert werden, hat zweimal die Nabelschnur um den Hals gehabt, sehr, sehr eng. Ob das jetzt, sie haben sich auch so ein bisschen darüber gestritten, ob das jetzt tatsächlich der Grund war oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Und ist dann super schnell, also ich war in der medizinischen Hochschule in Hannover, und da gibt es halt Frauenklinik und Kinderklinik und so, Gott sei Dank, und ist dann super schnell in ein sogenanntes Kältebettchen gekommen. Eigentlich eine ganz interessante neue medizinische Technik, die ich gerne anders kennengelernt hätte. Da wird das Kind dann für 3 Tage, also für 72 Stunden, runtergekühlt auf 33,5 Grad Körpertemperatur und es wird quasi alles nur noch über Computer gesteuert. Also der hat richtig Morphium bekommen und war wirklich so richtig im Koma. Genau, und dann wird dann, damit das soll die Auswirkungen des Sauerstoffmangels bei der Geburt verringern, weil sich der Kopf dann in Ruhe wieder erholen kann.
Okay.
So. Und das haben die mit ihm gemacht und haben ihn dann schon direkt rübergefahren. Als ich aufgewacht bin, war der also auch natürlich schon lange nicht mehr da und so. Und dann hat man mir das eben alles erklärt. Und das war natürlich für mich, es war so super anstrengend, einfach so die ersten Stunden, weil ich das überhaupt nicht einordnen konnte. Man hat ja so, auch wenn man weiß, dass es das eine romantisierte Vorstellung ist, so dieses, ja, dann holen die das Kind aus dir raus und alle sind super happy und weinen und dann legen sie das auf deine Brust und so weiter, ne? Das hatte ich halt gar nicht. Und das
Ja.
finde ich auch heute noch schwer, mir Bilder davon anzugucken oder mir Geburtsberichte, also ich lese die in der Regel nicht, weil ich dann weiß, irgendwie, das ist nicht so, kann ich nicht so gut lesen. Genau, und dann konnte ich ihn am ersten Tag gar nicht sehen, weil ich nicht aufstehen konnte. weil ich solche Schmerzen hatte und und ich muss aber auch nochmal dazu sagen, ich hatte wirklich viel Glück, das ganze medizinische Personal drumherum war wirklich toll. Auch wenn sie da im Grunde dass die Plätze da nicht überwacht waren, vielleicht so ein bisschen auch vielleicht auch aus schlechtem Gewissen oder mit Verantwortung, aber ich weiß auch noch, dass ein paar Tage später kam diese Kinderärztin, die dann als erstes da quasi vor Ort war, als die Herztöne runterkam, kam nochmal zu mir und hat sich super lange Zeit genommen, mit mir zu quatschen und so, das fand ich total nett. Und die Ärztin dann eben am Tag der Geburt, die Schwester, die kam immer wieder rein und sagte so, Frau Minas, jetzt versuchen wir es mal. Jetzt setzen wir sie mal in den Rollstuhl. Und ich konnte einfach nicht, es ging gar nicht. Und dann bin ich am nächsten Tag eben drüber gefahren, hab mir das Kind angeguckt und dann, das ist ein komisches Gefühl, es steht ja auch in diesem Blogartikel, ich stehe dann oder saß im Rollstuhl vor dieser Box, also es ist ja wie so ein, ja, so ein Kinderbettchen. Das Kind hatte so wie so eine Schlafmaske auf, damit es eben nicht zu hell wird. Und überall piept es, überall sind Schläuche. Und man denkt so, okay, hallo. So, man hat nicht so sofort das Gefühl, du bist also das Kind, was in mir drin war. Ich hatte nicht so dieses, oh mein Gott, jetzt bin ich Mutter. Und das hatte ich irgendwie nicht. Das kam ganz langsam. Und es kam so, das erste Mal, dass mich das total überwältigt hat, war, als die Brille weg war und er die Augen das erste Mal aufgemacht hat. So, da war ich total, jetzt hau ich hier gegen das Mikro. Es hat mich das erste Mal total überwältigt, als die Brille weg war und er die Augen aufgemacht hat und dann war ich völlig überfordert so mit dieser Situation. Und das war aber dann auch das erste Mal, dass ich dachte so, okay, das ist mein Kind, hallo, ne? Genau. Ja, und dann musste der halt alles lernen von Anfang an. Der hatte ja eine Magensonde und Atemhilfe und tralala und das musste eben alles gelernt werden. Und wir mussten lernen, dieser Situation umzugehen. Das glaube ich auch also wir sind sehr gestärkt aus dieser Zeit herausgegangen als Paar. Ich glaube, das kann auch anders ausgehen. Wir wussten halt so 3 Tage gar nicht, was passiert, weil er eben in diesem Kältebettchen war und danach wird ein MRT gemacht. So, und dann hieß es dann nach dem MRT, als er wirklich, das war auch ein Fall, der wurde auch von den Medizinstudentinnen und Studenten angeschaut, die Mappe, und alle bis zum obersten Oberärztin haben sich das angeguckt und so, weil es so ein krasser Fall war. Und haben dann aber gesagt, ja, also es ist auf den MRT-Bildern tatsächlich nichts zu sehen, keine Veränderung oder so. Und da wusste man zumindest, okay, in welche Richtung geht's jetzt irgendwie so, ne? Das war halt einfach, ich wollte einfach wissen, was hat er jetzt? So, weil wie geht's weiter einfach, ne? Weil ich dann auch so Gedanken hatte, ja, okay, gut. Also wenn er jetzt zum Beispiel solche Auswirkungen von der Geburt hat, dass er beispielsweise einen Rollstuhl nutzen muss, ja, dann müssen wir ja nochmal umziehen. Dann kann er ja gar nicht bei uns wohnen. So, ja. Das sind natürlich kuriose Gedanken irgendwie einfach, ne? Aber man hat die so.
Ja.
Genau, und dann konnten wir ihn nach 2 Wochen, konnten wir ihn dann mit nach Hause nehmen und ja, also es war dann auch dann bei den ganzen U-Untersuchungen und so nie wieder die Rede von, bis jetzt ist alles so, wie es sein soll.
Das ist schön.
Wobei es natürlich auch nichts Schlimmes wäre, wenn es irgendwie anders wäre, aber dafür, dass die Geburt so dramatisch war, ist er jetzt wirklich ein sehr, sehr aufgewecktes Kerlchen geworden, irgendwie so. Und was ich auch gut fand, war, dass wir in der Klinik hatten, Christoph und ich dann auch sofort das Angebot, mit einer Psychologin zu sprechen, die gleichzeitig auch Gynäkologin ist, die sich also mit beiden Themen irgendwie gut auskennt. Das haben wir auch genutzt 2-mal in dieser Zeit, in der ich da lag, und hatten Termine mit der und haben einfach über die Geburt gesprochen. Das hat mir ganz gut geholfen. Mir hat sowieso geholfen, sehr viel drüber zu reden. Also ich hatte erst überlegt, so, und habe dann aber, natürlich nicht allen, aber so ein paar Freundinnen halt auch einfach knallhart geschrieben, wie es war, so. Und die haben auch Gott sei Dank alle total gut reagiert. Das hat mir sehr geholfen, so einfach das zu thematisieren. Und dann im Nachhinein auch nochmal einige Wochen danach diesen Blogbeitrag zu schreiben, wo ich auch viel Feedback drauf gekriegt habe, viel auch von anderen Müttern und Eltern. So, bei uns war es genauso. Und auch Geschichten, die leider gar nicht gut ausgegangen sind. Aber einfach so dieser Austausch und auch zu hören, Mensch, gut, dass mal jemand auch mal so ein Erlebnis irgendwie teilt, hat mir auch nochmal geholfen, das selber so ein bisschen zu verarbeiten. Aber ich glaube, so ganz verarbeitet man das nie. Es ist immer irgendwie so ein bisschen da. Ich habe das immer noch, dass ich zum Beispiel, wenn ich so dieses Piepsgeräusch höre von diesen
Von den Geräten.
Bin ich sofort wieder wieder drin, sofort wieder auf der Intensivstation oder so. Oder dass ich manchmal am Anfang, wenn jetzt quasi mehr zu Hause war, ich meine, das machen viele Eltern, dass sie dann ständig gucken, ob das Kind noch atmet oder so, ne? Ja. Aber ich hatte dann halt auch so andere Sachen im Kopf. Ich habe dann so gedacht, okay, wie mag jetzt seine Sauerstoffsättigung sein? So.
Ja.
Sowas halt. Also das war auch irgendwie, man war da total eingebunden. Wenn man da auf dieser Intensivstation, muss man auch klingeln, da darf also auch nicht jeder rein und man darf immer nur höchstens zu zweit und nur die Eltern und andere Leute höchstens in Begleitung eines Elternteils zu diesem Kind. Also die Großeltern waren natürlich auch da mal da und so. Und das war wirklich gut, wenn man da reingekommen ist, dann war sofort jemand für einen da und gesagt, hallo, ich bin Schwester Steffi, ich kümmere mich heute um Kasimir, der Arzt ist schon da, der kommt gleich und so. Die waren alle super nett und freundlich und die hatten immer Zeit und haben immer alles nochmal dreimal erklärt und so. Das fand ich wirklich sehr herausragend und man war dann halt auch sofort in die Versorgung mit eingebunden. Also ich habe auch so kleine, so hier, wenn irgendwelche Sachen, die an seinem Fuß waren, die dann so den Puls gemessen haben oder so, habe ich getauscht und natürlich gewickelt und gefüttert sowieso und sowas. Ne? Und man wusste irgendwann am Ende, also vielleicht hätte ich auch als Kinderkrankenschwester dann da anfangen können. Man wusste dann halt so genau, welcher Monitor zeigt was, welches Piepen bedeutet was Schlimmes, welches ist einfach nur, ah, okay, muss ich auf die Taste drücken, fertig. Mhm. Und so. Und das war schon ganz, ganz interessant.
Mhm. Hat dir das dann auch geholfen, dass so ein bisschen zu verarbeiten, zu verknuspern, dadurch, dass du dann selber auf der Intensivstation viele Dinge machen konntest und nicht so hilflos warst, in
Anführungsstrichen? Voll. Ja, total. Das hat mir sehr geholfen. Es hilft auch natürlich einfach, und deswegen machen die das natürlich auch, das Kind kennenzulernen. Mhm. So, ne? Also ich weiß, dass ich zum Beispiel nach meiner Geburt 2 Wochen in der Klinik war und meine Mutter durfte mich nicht sehen. So, und dann ist mein Vater immer ganz fertig mit der abgepumpten Milch in die Klinik gefahren, hat die da abgegeben, so, wow, ne? Und ich bin auch immer mit meiner abgepumpten Milch in die Klinik gefahren, gibt's so eine Milchstation, wo man dann, da wird natürlich der Name und so draufgeschrieben und dann wird das halt nochmal nach oben zur Station gebracht, damit die Kinder dann eben auch tatsächlich Muttermilch bekommen. Und da wurde man dann auch immer gelobt. Egal, wie viel man mitgebracht hat. Ja, toll. Und wollen Sie noch neue Fläschchen mitnehmen? Die war ganz toll, die Frau, die da gearbeitet hat. Das war irgendwie alles so herzlich. Also ganz anders, als ich das jetzt so aus Beschreibungen von meiner Mutter kannte oder so. Das hat sehr geholfen. Das hat sehr geholfen. Das fand ich auch richtig gut, dass sie das so gemacht haben. Ja.
Das ist super. Und wie fühlst du dich jetzt?
Gut.
Ja?
Müde. Nee, jetzt fühle ich mich tatsächlich gut. Ich habe auch den Kaiserschnitt ziemlich gut überstanden. Ich war dann am Anfang, habe ich mich selber so ein bisschen überfordert, weil ich wollte natürlich immer in der Klinik sein. Und dann aber, man darf eigentlich nicht so viel laufen, wenn man einen Notkaiserschnitt hatte und so, ne? Und nicht so viel, das hat meine Hebamme mir dann auch gesagt, dass sich dann eben Wasser sammelt auf der Narbe. Und dann hat sie immer mal wieder zu mir gesagt, okay, die nächsten Tage passen wir mal wieder ein bisschen auf und so. Und da musste ich ein bisschen vorsichtig sein, aber ansonsten habe ich das eigentlich ganz gut überstanden. Und so, ja, was ich gesagt habe, also so diese Töne oder so, da bin ich dann sofort nochmal wieder drin, aber es passiert mir ja jetzt auch nicht häufig. Und es ist auch einfach eine Erfahrung, die prägt so und über die man sich ja vielleicht auch austauschen kann. Es prägt mich insofern, dass ich tatsächlich, da kommen auch noch andere Faktoren hinzu, aber es ist auch ein Faktor, der mich natürlich darüber nachdenken lässt, ob ich noch ein zweites Kind haben möchte oder nicht. Mhm. Sowas halt. Ne? Also es ist einfach eine Erfahrung, die dann schon irgendwie so tief sitzt, dass man denkt, so ja, brauche ich das nochmal, auch wenn es vielleicht nicht nochmal so passieren würde, aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen so. Ja, aber wie gesagt, es hatte auch insofern positive Seiten, als dass wir als Paar noch weiter zusammengewachsen sind und so und mir dieses Kind einfach jetzt wie so ein richtiger Kämpfer und der ist sowieso total lebensmüde, will immer überall runterspringen und so. Und ich immer denke so, ja, du hast es einmal geschafft, jetzt riskierst nicht nochmal so. aber inzwischen bin ich halt in der Lage, da ganz offen drüber zu sprechen und teilweise halt auch Witzchen drüber zu machen und so. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Position. So. Und ansonsten geht's mir auch gut. Es ist einfach auch das mit der Selbstständigkeit, worüber ich mir in der Schwangerschaft viele Gedanken gemacht habe, das hat sich auch irgendwie einfach aufgelöst. Es klappt irgendwie, es ist alles Organisation. Es ist manchmal auch einfach so anstrengend, das wirst du auch kennen, dass man manchmal abends nach Hause kommt und ich schon manche Abende, dann sitze ich einfach da und heule, weil es mir einfach alles zu viel ist. Ja. Nicht, weil mir das Kind zu viel ist, sondern einfach alles so, ich habe dann manchmal das Gefühl, ich kann niemandem mehr gerecht werden, so komplett. Irgendwie dem Job nicht, dem Kind nicht, dem Mann nicht, obwohl niemand sagt, dass ich dem Mann gerecht werden muss, aber ich halt so, ne? Ich damit meine ich auch einfach, ich kann nicht genug da sein für alle. Dass ja. Ich weiß, dass der Anspruch gar nicht da ist. Aber ich habe das Gefühl, ich müsste es irgendwie machen. So. Ja. Und das überfordert mich dann manchmal, ist einfach manchmal so anstrengend und dann brauche ich irgendwie eine Pause oder so oder ja, einfach mal ein gutes Essen oder irgendwie sowas oder Schlaf und dann geht's auch schon wieder. Ja. Ja.
Danke, dass du hier warst, Ninja.
Ja, gerne.
Danke fürs Erzählen. Alles Gute euch.
Ja, euch auch.
Alles Gute dir.
Danke.
Das war's mit dieser heutigen ersten Folge von Kinderkacke. Ihr findet alle Folgen auf buzzfeed.com/Kinderkacke. Und wenn ihr uns irgendetwas Lustiges, Tolles, vielleicht auch Böses zu sagen habt, könnt ihr mir gerne schreiben, kinderkacke@buzzfeed.com. Ich bin Anna Arijanian und das war's für heute. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Kinderkacke. Kinderkacke.